Ich halte das für ein ganz erhebliches Problem für eine Gesellschaft, wenn es sich nicht mehr lohnt, sich anzustrengen, sondern wenn man immer dem Markt folgen muss und damit mit höherem Einkommen auch immer deutlich höhere Mieten mitbezahlt, weil der Markt dann eben auch so verknappt ist. Und das schädigt die gesellschaftliche Mitte, aber auch den Anspruch, fleißig zu sein, die Ärmel hochzukrempeln. Und das haben so viele im Land gemacht. Und das ist aus meiner Sicht die Aufgabe.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Herzlich willkommen zum Podcast. Wir begrüßen heute die Brüder Chaya, Mario und Sebastian. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben natürlich auch für heute wieder einen Gin dabei. Ukiyo, ein japanischer Blossom Gin. Seine Kosten nochmal. Okay. Zum Wohl. Herzlich willkommen. Hatten wir schon. Unser Thema ist ja Immobilien und alles, was dazugehört. Immobilienfinanzierung. Wir treiben uns ja im Markt rum, machen das ein oder andere. Da seid ihr auch zu Hause und wir wollen vielleicht mal so einen kleinen Einblick haben, wie ihr gerade so wahrnehmt, wie der weitere Ausblick für die nächsten Jahre ist, was für die Immobilienwirtschaft noch auf sie zukommt im Zweifel, was politisch vielleicht getan werden muss. Das sind so die Themen. Vielleicht ein bisschen was zu euch. Mario, vielleicht magst du anfangen, ein bisschen was zu dir erzählen. Du bist Bundestagsabgeordneter ehemals, bist in vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten unterwegs. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was zu erzählen.
Ich durfte in Berlin Politik machen seit 1995, war zunächst im Kommunalparlament am Berliner Stadtrand in Hellersdorf und Marzahn-Hellersdorf, was dann auch vor der Bezirksfusion, dann seit 1999 im Berliner Abgeordnetenhaus. Von 2011 bis 2016 durfte ich Senator für Gesundheit und Soziales sein und diese Stadt mitregieren. Und in der Zeit, als ich im Berliner Parlament war, war das noch ein Teilzeitparlament. Man hat noch was Anständiges nebenher gemacht und war 11 Jahre für die Unternehmensgruppe Gegenbauer tätig, habe zum Schluss viele Jahre den Vertrieb Industrie für die Firma Gegenbauer geleitet, bevor ich Senator wurde. Und nach meiner Tätigkeit als Senator war ich Mitgesellschafter einer kleinen Gesundheitskonzeptagentur, die Brückenköpfe, etwas bekannter durch die Mitgesellschafter Philipp Lahm und Eckhard von Hirschhausen. Und als ich dann für den Bundestag kandidiert habe, habe ich meine Anteile an die anderen Gesellschafter wieder zurückverkauft und bin jetzt nach dem knappen Verlust des Bundestagsmandats
sehr ärgerlich, ja.
In einer Übergangsphase, in einem politischen Sabbatical, bin viel auch im Gesundheitsbereich unterwegs und schaue vor allem aus der Perspektive von Pflege- und Krankenhausimmobilien, Gesundheitsimmobilien auf den Markt und auf die Veränderungen, die da zu sehen sind.
Spannendes Thema. Also Pflegeheime beschäftigen wir uns auch sehr stark mit. Wird zunehmend schwieriger, Kapitalpartner dafür zu finden, EK-seitig auch als FK-seitig. Der Bedarf ist groß, aber die Umsetzung für neue Pflegeheime ist stockt eher.
Ja, viele warten zu Recht auf die Förderung, die aus dem Bund kommen soll. Wenn denn das Sondervermögen wirklich in Investitionen und nicht in konsumtive Ausgaben fließt, dann ist sicherlich der Gesundheits- und Pflegemarkt dafür im Besonderen geeignet, weil die hohen Investitionskosten im Bereich der Pflege am Ende ja die Pflegebedürftigen in der Teilkaskoversicherung mitbezahlen. Und da sich das viele nur wenige Monate leisten können, trägt dann am Ende der Sozialhilfeträger über die Hilfe zur Pflege diese Kosten. In Berlin ist das bei jedem Zweiten der Fall. In manchen Städten sind das noch mehr, im Süddeutschland ein bisschen weniger. Aber deswegen spricht vieles dafür, eine Förderung, wie wir das in den 90er Jahren in den neuen Ländern kannten, eine Förderung für die Investitionen von Pflegeheimen und den Umbau von Krankenhäusern vorzunehmen. Denn es sind ja einerseits Kosten, die am Ende sonst sowieso der Sozialhilfeträger trägt, also die öffentliche Hand. Andererseits hat man eine Lenkungsfunktion seitens des Staates, wenn man darin investiert. Und dass es auch noch klimafreundlich ist, weil da die großen Ausgaben, die großen Nebenkosten gerade in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen da sind und die energetische Sanierung da im besonderen Maße was bringen würde, liegt auch auf der Hand.
Genau, Charité hat es ja vorgemacht, die haben ihr Gebäude einmal komplett saniert, umgelegt und da hat, glaube ich, eigentlich seine Spart. Sebastian.
Da bin ich.
Wir kennen uns aus der liberalen Immobilienrunde. wo wir beide Mitglied sind. Du bist ja auch im Immobilienbereich zumindest augenscheinlich tätig. Vielleicht magst du noch ein bisschen was zu dir erzählen. FDP-Mitglied, ehemaliges Mitglied, Berliner Abgeordnetenhaus. Was machst du sonst noch so?
Ja, vielleicht zwei, drei Sätze zur liberalen Immobilienrunde, weil sie passt irgendwie in die Zeit. In die Zeit deshalb, weil wir haben sie damals gegründet, 2013, als die Freien Demokraten aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden sind. Mhm. Das war die Zeit, in der wir immobilienwirtschaftlich uns kaum bis gar nicht zu Wort melden konnten. Und da lag es nahe, mit Jürgen Michael Schick, dem damaligen IVD-Präsidenten, und Jacopo Mingazzini und anderen Köpfen aus der Immobilienbranche einen solchen Kreis zu gründen, insbesondere weil damals die Mietpreisbremse 1 gerade durch die CDU auf den Weg gebracht wurde, mhm, und viele Unionsabgeordnete für sich auch die Möglichkeit gesucht haben, eine marktwirtschaftliche Position zu vertreten und diese Mietpreisbremse abzulehnen. Und die haben sich dann alle in dieser Immobilienrunde, der liberalen Immobilienrunde, mit unterschiedlichstem Parteibuch im Übrigen gesammelt, von FDP-Mitgliedern über CDU, über SPD. Mittlerweile haben wir sogar auch den ein oder anderen Grünen dabei. Aber damals ging es darum, gegen die Mietpreisbremse 1 entsprechend sich zu positionieren. Und dafür wurde dann die liberale Immobilienrunde ein Raum, wo auch Lösungen, Ideen, aber auch politische Inhalte reflektiert und diskutiert wurden. Die gibt es bis heute, sie wächst stetig. Ja. Und es sind überwiegend Akteure da engagiert, die natürlich aus der Branche kommen. Ich selber habe eine handwerkliche Ausbildung gemacht als Elektroinstallateur, dann Abitur über den zweiten Bildungsweg am Viktor Klemperer Kolleg. Und danach bin ich tatsächlich immer wieder mit dem Thema Wohnen und Bauen in Kontakt gekommen, mehr mit dem Thema Bauen im Bereich der Projektentwicklung, mhm, und durfte dann für ein Unternehmen Beton und Rohrbau und in Kooperation mit Arnesbau, zwei bekannte Berliner Unternehmen, Arnesbau jetzt gerade den großen Tower in Neukölln gebaut, den Estrell Tower, entsprechende Projektentwicklung machen. Mhm. Bis 2015 habe ich das gemacht. Dann wurde ich Generalsekretär der FDP in Berlin und durfte an dieser Stelle Verantwortung übernehmen und danach als Spitzenkandidat mit einer wirklich großen Teamleistung der gesamten FDP uns wieder ins Parlament zurückführen. Damals mit dem Volksentscheid zur Offenhaltung von Tegel. Mhm. Ein erfolgreicher Volksentscheid, der ignoriert wurde. Kann man im Übrigen auch mit dem machen zum Thema Enteignung. Würde ich gleichsetzen. Ich weiß, das Gleichsetzen, da schreien jetzt einige auch, die den Podcast hören und sagen, das ist alles nicht vergleichbar. Aber dennoch hat Politik immer in der Frage das letzte Wort. Und jeder Volksentscheid braucht eben auch eine politische Mehrheit und einen politischen Willen. Und damals hat der regierende Bürgermeister Michael Müller mit seiner Koalition diesen Willen der Berlinerinnen und Berliner nicht vertreten wollen. Und deshalb wurde dann der Flughafen Tegel geschlossen. Die Freien Demokraten waren im Parlament und haben dafür gekämpft. Und das habe ich bis 2023 gemacht, bis zur Wiederholungswahl. Und nachdem wir dann nicht mehr gewählt wurden, ich zitiere einen Berliner Taxifahrer, der zu mir sagte, ist es so gut, dass sie sich aufgegeben haben dafür, dass die Grünen aus der Regierung geflogen sind. Also der Druck war ja so groß, ich konnte nicht darüber lachen. Aber der Druck war ja so groß in der Stadt, was die Verkehrspolitik betraf, was das Gegeneinander in der Arbeitsmarkt, in der Wohnungspolitik betraf, dass viele eine politische Veränderung wollten. Und so kam es ja dann auch, dass es heute eine CDU-SPD-Regierung gibt, die Freien Demokraten nicht mehr im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten sind. Und
das lässt sich am nächsten Jahr ändern.
Ich sozusagen als stellvertretender Landesvorsitzender im Ehrenamt tätig bin und im Hauptberuf mich im Bereich der Beratung und Projektbegleitung im Immobilienbereich tue. Hm.
Nächstes Jahr haben wir Abgeordnetenhauswahl. Scheint ja aktuell zumindest sich so darzustellen, dass da eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün da ist. Ich glaube, der Immobilienbranche wird da sehr, sehr Angst und Bange vor. Wir haben viele ausländische Investoren, die wieder in Berlin aktiv sind und die ganz explizit sagen, also wir wollen Berlin, aber wir wollen eigentlich kein B mehr am Kennzeichen haben, sondern die investieren sehr, sehr stark in den Sperrgürtel, der immer wieder in Wellen ein Thema ist, alles zwischen Berliner Stadtgrenze und Berliner Ring ist gerade sehr gefragt. Da sehen wir, wie sind so eure Vermutungen, in welche Richtung es geht? Enteignung ist ja mal ein Thema, Volksentscheid dazu und alles, was dazu gehört.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Na, mein Bruder hat es gerade eben angesprochen, die bundespolitische Frage, und das muss man natürlich von oben nach unten deklinieren. Die bundespolitische Frage bleibt ja da auch, kommen wir weg von reiner Subventionierung des Wohnungsmarktes, was wir momentan haben, ja. Weil wir diejenigen, die sich in der Angebotserweiterung bewegen, die Projekte entwickeln, immer mehr malträtieren mit Vorschriften, mit Schwierigkeiten bei der Finanzierung, mit Regularien bei der KfW, mit ewig langen Bebauungsplänen, oder kommt da ein bisschen Kraft hinein? Mhm. Es gibt jetzt ein paar rechtliche, gesetzliche Änderungen im Bund, die Hoffnung aufzeigen, dass die Baumaßnahmen beschleunigt werden können, dass Bebauungspläne schneller und zügiger vorangehen. Das ist ein erster Schritt. Und das Zweite ist, dass wir mit der Wohnungsbauförderung seitens der KfW weitere Unterstützung im Bund benötigen, um den Wohnungsbau voranzubringen. Denn Bauen ist sehr teuer geworden, aus unterschiedlichen Gründen. Damit ist Miete auch teurer geworden. Aber der politische Gegenentwurf, der von der politischen Linken bis rein in die politische Mitte, die mein Bruder gerade beschrieben hat, immer dahingehend ist, ist ja, Mieten zu deckeln und damit das Problem zu lösen. Das ist nur ziemlicher Unsinn, weil wir brauchen eine Angebotserweiterung, um den Markt wieder vernünftig zu haben.
Absolut.
Und es zeigt sich an eigentlich 2, 3 Zahlen. In Deutschland werden fast 18 Milliarden Euro ausgegeben, um Mieten zu subventionieren und den Markt zu regulieren über Wohngeld und die Kosten der Unterkunft. Und nur 1/6 dieser Summe fließt in die soziale Wohnungsbauförderung.
Ja.
Wenn man das umdrehen würde und deutlich mehr in die Wohnungsbauförderung für alle gibt, und zwar nicht nur diejenigen, die von Bürgergeld leben und einen Anspruch damit haben über WBS 100 und 140 auf eine geförderte Wohnung, denn das trifft ja fast schon gar nicht mehr die Krankenschwester oder die Verkäuferin bei Lidl, die sind ja alle schon raus bei diesen WBS-Scheinen. Wenn wir also wirklich die politische Mitte unterstützen wollten und die gesellschaftliche Mitte, die morgens aufstehen und arbeiten, heißt das, deutlich bessere Konditionen für die Wohnungsbauförderung zu geben, mehr in Eigentumsförderung zu stecken.
Ganz wichtig, ja.
Die Nebenkosten zu reduzieren, indem die Grunderwerbsteuer in den Ländern fällt, mindestens für den ersten selbstgenutzten Erwerb.
Absolut richtig.
Und dass man damit das Angebot verstärkt. Und das, was wir aber erleben, ist in der politischen Linken der Versuch, Mieten zu deckeln, den Wohnungsbau weiter zu schwieriger zu machen. Mhm. Und man sich dann wundert, dass sich auf eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung hier in Berlin 500, 600, 700 Leute bewerben.
Genau. Also das ist ja an so vielen Stellen, also ich glaube, jeder von uns im Raum ist sich darüber einig, dass der Staat jetzt nicht unbedingt der bessere Unternehmer ist. Die Enteignungsdebatte schreckt halt so viele Leute ab und alles auf kommunale Ebene zu heben und sagen, die Wohnungsbauunternehmen, die Kommunalen sollen es machen, glaube ich, wissen wir alle, dass es an der schieren Anzahl scheitert. Was wir auch wahrnehmen, ist, dass Investoren halt sagen, ja, also wir wollen nicht mehr unbedingt Förderung. Die wollen halt kurze, schnelle Baugenehmigung, etwas herstellen. Wir haben einige Kunden, mir fällt speziell einer ein, hatte seit, ich glaube, 15 Jahren Doktorte an einem Grundstück in Köpenick rum. Bis es jetzt in die GVT eingebracht ist. Es hat dort 15 Jahre und das heißt immer noch nicht, dass er bauen darf, sondern dass es jetzt einen Beschluss dazu gibt, dass er überhaupt was machen kann. Also es ist hochspektakulär, wie lange manche Sachen dauern. Und das ist, glaube ich, für viele Investoren das abschreckende Thema, dass es halt zu lange dauert und dass die Regularien halt zu hart sind. Also das ist eben in anderen Ländern deutlich anders.
Ja, wir reden ja selten über Stillstandskosten, aber die spielen natürlich auch in der gesamten im gesamten Zyklus ja eine große Rolle. Und Mario hat eben so ein bisschen das Thema angesprochen, was kommt da aus dem Bund und was nicht. Und die stille Hoffnung, dass mit dem Bauturbo natürlich auch tatsächlich ein Turbo angeschmissen wird, dass schneller Entscheidungen getroffen werden und Genehmigungen erteilt werden. Aber ob das nun Bauturbo oder schneller Bauengesetz heißt oder wie auch immer, solange wir keine Haltung in diesem Land haben, in der Politik und in der Verwaltung, und da nehme ich keinen aus, im Übrigen auch kein Parteibuch, dass wir eine Entscheidung herbeiführen und den Mut haben zu bauen, hilft uns das beste Gesetz nicht. Und der Bauturbo hat zum Beispiel genau diesen Vorbehalt, dass die Entscheidung immer noch mal in einem Bezirksparlament abgestimmt werden muss. Das heißt, es braucht am Ende wieder einen politischen Willen, dass man diese Stadt gestalten will, dass man diesen Wohnraum schaffen will in der eben genannten Form. Und die Perspektive zeigt uns ja auch, dass wir bis 2030 im Grunde 250.000 Wohnungen in der Stadt neu gebaut haben müssen. Und da haben wir noch keine Leerstandsreserve mit 3-5% in der Größenordnung angesetzt und berücksichtigt. Also der Druck ist immens.
Ja.
Und das wird sich hier in Berlin leider polarisierend, um auf den Wahlkampf zurückzukommen, 26 niederschlagen, ist mein Eindruck, weil die Linke mit diesem Thema mobilisiert, das Thema nicht löst, sondern weiterhin den Wohnraum verknappt, ja, um daraus politisches Kapital zu schlagen, statt den Menschen tatsächlich ein Angebot zu machen an einer Stelle, wo der Staat über die kommunalen Gesellschaften, aber auch über die Genossenschaften und über die Entwicklungsmöglichkeiten in der Stadt mit der Privatwirtschaft am Ende einen gemeinsamen Turbo anschmeißt für das Bauen. Das wird alles verhindert und eine Enteignungsdebatte steht über all dem und führt eben auch dazu, dass dann Investoren das weitersuchen.
Absolut. Also wir sehen auch im europäischen Vergleich die Einkommensquote in Deutschland, das dermaßen gering, dass es da auch keine nennenswerten Vermögenswerte mehr gibt. Dass die Kommunalen alles bauen, wissen wir auch, dass es nicht funktioniert. Wir sehen auch die Verengung, Verschärfung in der Debatte aktuell, was auch in das Thema Vermögen und Geld funktioniert. Die Debatte geht der Arm gegen Reich. Sollen wir jetzt die Bürgergeldempfänger mehr zur Kasse bitten? Sollen wir die Erbschaftssteuer erhöhen? Das geht ja alles in diese gleiche Richtung. Dass da zwei Fronten aufgetan werden, die es aus meiner Sicht nicht geben muss. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Thema.
Wir hatten es gab in der Vergangenheit doch immer den Grundsatz, dass diejenigen, die hart gearbeitet haben, die eine gute Ausbildung hatten, in der Lage waren, sich Eigentum zu schaffen. Eine Wohnung in der Stadt, ein kleines Häuschen am Stadtrand oder auf dem Land. Und dieses Zukunftsversprechen, die eigenen vier Wände zu haben, was immer noch die beste Altersvorsorge schlechthin ist. Dieses Zukunftsversprechen kann der Staat an vielen Stellen nicht mehr erfüllen, weil die Kosten derartig hoch sind und auch die staatlichen Nebenkosten so immens hoch sind über die Grunderwerbsteuer und viele andere Dinge mehr, dass es dazu nicht mehr kommt. Und ich halte das für ein ganz erhebliches Problem für eine Gesellschaft, wenn es sich nicht mehr lohnt, sich anzustrengen, sondern wenn man immer dem Markt folgen muss und damit mit höherem Einkommen auch immer deutlich höhere Mieten mitbezahlt, weil der Markt dann eben auch so verknappt ist. Und das schädigt die gesellschaftliche Mitte, aber auch den Anspruch, fleißig zu sein, die Ärmel hochzukrempeln. Und das haben so viele im Land gemacht. Und das ist aus meiner Sicht die Aufgabe. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Teileigentum, wie beispielsweise Baugemeinschaften oder Genossenschaften.
Absolut.
Ich habe in meinem früheren Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf viele Genossenschaften, auch viele übergroße Genossenschaften mit mehr als 3000 Wohnungen, die alle im Übrigen vom Enteignungsvolksbegehren voll getroffen sind. Es ist ein Volksbegehren nicht nur, um irgendein oder zwei private Konzerne zu enteignen, sondern es ist auch ein Volksbegehren, was da umgesetzt wurde mit dem Ziel, große Genossenschaften zu killen. Und bin relativ stolz darauf, dass die geringste Zustimmung zu diesem Volksbegehren damals in Marzahn-Hellersdorf gewesen ist. Übrigens dem Bezirk mit den meisten Wohnungen der Deutschen Wohnen. Es auch zeigt, dass diejenigen, die das nämlich anstreben, die linken Dauerstudierenden aus der Innenstadt, aus Friedrichshain und Kreuzberg, ja, die sich möglicherweise noch von ihren Eltern aus Stuttgart und sonst woher noch eine Wohnung leisten können mit der Schufa der Eltern, dass diejenigen am Ende
mit der Aussicht auf das Erbe des Einfamilienhauses im Stuttgarter Speckgürtel.
So, dass diese Personen eine Debatte, eine gesellschaftspolitische Debatte führen, die weder der gesellschaftlichen Mitte hilft, noch denjenigen mit einem kleinen Einkommen, die auch eine günstige Wohnung brauchen, sondern dass es darum geht, dass da eine kleine linkselitäre Bewegung ihre Altbauwohnung im Fuddeshorn oder Kreuzberg mit einem Mietdeckel ausgestattet wissen will.
Ja.
Und das muss man auch immer wieder deutlich machen und Acht darauf geben, dass eben die politische Mitte nicht anfängt, dem hinterherzurennen. Ein Vergesellschaftungsgesetz, das jetzt von SPD und CDU in Berlin diskutiert wird, ist aus meiner Sicht dazu ebenso wenig der Weg wie die Debatte, die die Sozialdemokraten in Berlin führen und die sagen, wir wollen bei diesem Enteignungsthema der Linken noch hinterherrennen.
Mhm.
Naja, wenn man das mal ganz einfach betrachtet, dann führt die Verknappung, die Linke hier am Wohnungsmarkt macht, ja im Grunde eher zu einer Unterstützung der Bestandshalter. Die können jeden Tag in die Hände klatschen, wo die Linken Politik machen, weil das schlägt sich auf ihrem Konto nieder. Der Mieter hat davon nichts, wenn in dieser Stadt nicht mehr gebaut wird, sondern der hat nur was davon, wenn das Angebot wächst und damit sich der Markt entlasten kann. Und genau dieses Angebot fehlt immens. Und ich, weil gerade diese Debatte mit Friedrichshain-Kreuzberg und Stuttgart war, ich glaube, wir brauchen eher mal wieder eine Haltung in diesem Land, die Mario gerade auch beschrieben hat, aber die es in der Politik nicht gelebt gibt, zu sagen, du kannst stolz sein, wenn du was erreicht hast, wenn du dafür gearbeitet hast und etwas geschafft hast, wenn du es geschafft hast, in den eigenen vier Wänden zu sein, dir vielleicht mit dem ersten größeren Ersparten. Ich kenne jemanden, der hat eine Ausbildung als Elektriker gemacht. In dem Fall nicht ich, sondern jemand anderes.
Mhm.
Der hat alles möglichst gespart, hat lange bei den Eltern gelebt, hat dann noch am Wochenende im Krankenhaus Betten geschoben, hat dann das Geld, was sie zur Hochzeit geschenkt gekriegt haben, alles, aber wirklich alles zur Seite gelegt und dann die erste Wohnung mit in Berlin gekauft als im Grunde als Kapitalanlage mit 85.000 Euro.
Mhm.
Das hat der fast 10 Jahre sich erspart mit allem, aber der war halt immer arbeiten. Immer, ja. Wenn andere am Samstag und Sonntag im Club waren, war der arbeiten. Und er hat sich damit ein ganz kleines Immobilienportfolio aufgebaut. Da habe ich Respekt vor, wenn jemand sowas macht und diese Entscheidung trifft.
Absolut.
Aber in diesem Land wird dir immer gesagt, du kannst es nicht schaffen. Und ich habe das in sämtlichen Debatten im Parlament erlebt, wo man mir immer gesagt hat, Herr Chaya, nehmen Sie mal zur Kenntnis, Berlin ist eine Mieterstadt. Dass Sie immer darauf rumreiten, dass es hier nur 15% Eigentumsquote gibt, geschenkt. Sondern es geht um die Mieter. Nein, es geht auch um die Eigentumsquote.
Ja.
Und wenn ich jeden Tag jedem sage, du kannst es nicht schaffen, glaubt das irgendwann.
So ist es.
Und diese Haltung wird politisch immer stärker vermittelt, gerade hier in dieser Stadt. Und schafft damit natürlich Frust, Frustration und auch politische Abhängigkeit. Und das gilt es aufzubrechen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir mit der liberalen Immobilienrunde im übergeordneten Kontext mit Vertretern, wie gesagt, auch von CDU und SPD gemeinsam diskutieren und in die Gremien tragen wollen.
Absolut. Ich hätte vielleicht ein kleines Experiment mit euch vor. Wir spielen jetzt mal 2026 und ihr beide habt eine Koalition im Abgeordnetenhaus.
Sind wir auch in den Parteien, in denen wir immer noch sind, oder?
Ich denke ja. wie würdet ihr den Wohnungsbau in Berlin voranbringen wollen? Welche Ideen habt ihr dazu? Also ich bin nicht der größte Fan von Förderung, vielleicht hat man es schon ein bisschen rausgehört. Bin da eher liberal unterwegs und sage, alles entschlacken, vereinfachen, Bebauungspläne so kurz wie möglich halten.
Mein Bruder hat es, glaube ich, richtig angesprochen. Das erste ist die Frage der Haltung.
Ja.
Gibt es eine allgemeine Einstellung dazu, dass sich Eigentum lohnt, dass wir Eigentum stärken wollen und dass nicht der alimentierende Staat, der über alles schwebende Staat, von der Kindergrundsicherung über Bürgergeld, über Grundrente, immer alles gleich macht? Die dauerhafte Abhängigkeit von der Nadel des Staates, diesen Bürger will oder sagt, nein, wir wollen denjenigen, der in der Lage ist, selbst die Ärmel hochzukrempeln. Alte marktwirtschaftliche Prinzip von Ludwig Erhard und was die CDU und dieses Land stark gemacht hat, dass sich Arbeit lohnt,
ja.
Dass der, der sich anstrengt, mehr hat als derjenige, der sich nicht anstrengt. Das zweite ist, dass wir in Berlin schauen, wo kann das Land Berlin selber möglichst schnell die Kosten reduzieren. Das ist bei der Grunderwerbsteuer für den selbstgenutzte Wohnen.
Ja.
Das ist die Möglichkeit, dass auch städtische Gesellschaften in der Lage sein müssen und dürfen, wenn sie einen mehr Familienhaus bauen, wenn sie irgendwo ein Bauprojekt machen, dass sie auch davon ein paar Eigentumswohnungen verkaufen können. Ich verstehe gar nicht, warum dann nicht die HOVOG, die Stadt und Land, auch mal ein paar schöne Dachgeschosse oder ein paar Lofts oder dieses oder jenes einfach mitverkaufen, um noch eine gesunde Durchmischung in den Beständen zu haben. Denn es ist ein großes Problem Berlins, dass wir immer mehr Segmentierung erleben, dass zu stark nur geförderter Wohnungsbau an einem Standort stattfindet und dann mit 50, 60, 70% geförderten Wohnungen der frei finanzierte Anteil darin so gering ist, dass die Menschen da auch nicht leben wollen, weil keine gesunde Durchmischung in den Kiezen vorhanden ist, dass man das den Gesellschaften erlaubt, dass wir ohnehin auch wieder damit Verkauf von Grundstücken, da wo das Land das möchte, mit erlauben und auch von Wohnungen. Es ist verstehen nicht mal mehr die Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften, warum sie nicht mitverkaufen dürfen. Ich erlebe das gerade in Marzahn, wo direkt am Knorr-Bremse-Gebiet ein großes Bauprojekt entsteht mit 5000 Wohnungen. Da könnte man gut und gerne gute Dachgeschosswohnungen zu einem sehr anständigen Preis verkaufen und damit auch die Wohnungen unten günstiger gestalten in der Miete, als das derzeitig der Fall ist. Und dann geht es eben darum, dass es ein noch stärker abgestimmtes Verfahren zwischen den Bezirken und dem Senat gibt, wo man Wohnungsbau haben möchte und wie man die großen Wohnungsbauprojekte entwickelt. Es war der Erfolg von Eberhard Diepgen und der damaligen Regierung, die Berliner Entwicklungsgebiete zu haben, um wirtschaftliche Entwicklung in die Stadt zu bringen. Damals gehörte Adlershof, war eines der Berliner Entwicklungsgebiete, sicher das erfolgreichste. Und heute brauchen wir solche Entwicklungsgebiete für die Mischung zwischen Wohnen, Leben und Arbeiten.
Ja.
Das Flughafengelände in Tempelhof, der ehemalige Flughafen in Tegel.
Da wird es gerade schwierig, glaube ich.
Und eine ganze Reihe an Beispielen mehr, wo solche Entwicklung entstehen kann. Wir sehen ja viele innerstädtische Verdichtungspotenziale, die noch vorhanden sind. Und das besser voranzubringen. Aber allein, dass das Land es bis heute nicht richtig hinbekommen hat, sich die großen Discounter zusammenzurufen und zu sagen, wir erlauben euch mehr Quadratmeter an Verkaufsfläche. Für einen Zeitraum von 5 Jahren könnt ihr aus jedem 800 Quadratmeter Supermarkt Handelsfläche 1200 oder 1400 machen, wenn ihr in den 5 Jahren auf den Supermarkt oben Wohnungen raufbaut. Erlauben wir das nach 34 bei jeder von diesen Schuhkartons, die in Berlin von Aldi, Lidl und Netto rumstehen.
Haben wir auch einen Entwickler, der baut seit Jahren so im Berliner Süden.
Wenn man das noch grundsätzlicher mit beschleunigt und da sagt, wir machen da eine sehr liberale Regelung, eine sehr marktoffene Regelung, wäre das sicherlich ein Weg, um den Wohnungsbau zu beschleunigen. Der Dachgeschossausbau gehört dazu. Viele andere Beispiele mehr. Da muss man gar nicht die Stadt mehr versiegeln, sondern muss man einfach nach den Potenzialen schauen. Die Papiere dafür sind alle geschrieben, die Konzepte liegen dafür auf dem Tisch. Es muss den politischen Willen geben, das zu machen.
Absolut. Was würdest du machen?
Also wir würden ja zusammen regieren, haben wir gerade gesagt.
Genau.
Insoweit hätten wir diesen Vertrag ja auch schon mal unterschrieben und ich ergänze ihn nur. Ich würde bei dem Thema Eigentumserwerb tatsächlich noch ein bisschen niedrigschwelliger reingehen und das Thema auch zusammen mit der IBB und mit dem Land Berlin verhandeln, dass man gerade im kommunalen Bereich sogenannte Mietkaufmodelle wieder einführt und denen die Chance gibt, so etwas niedrigschwellig dann auch zum Eigentum zu kommen, das überschaubar bleibt für viele. Ja. Muss es überschaubar sein und man will nicht in ein so großes Kreditrisiko reingehen. Dass wir über Traufhöhen nachdenken in der Stadt. Eine Stadt wie Berlin, die hat noch jede Menge Potenzial, auch in die Höhe zu wachsen. Weil die Chance, wenn wir in die Höhe wachsen, ist eben auch, dass wir den Klimaherausforderungen gerecht werden. In einer Stadt, die immer heißer wird, in der es immer mehr Starkregenereignisse gibt, muss man eben tatsächlich, so wie Mario gesagt hat, auf die Frage achten, wie stark versiegeln wir und wie nicht. Wir müssen aber auch das Beispiel der Supermärkte ergänzt. Wir brauchen keinen Supermarktgipfel, wo am Ende ein Flyer bei rumkommt, sondern wir brauchen im Grundsatz eine Blaupause für den Supermarkt, wenn er genau so gebaut wird, dass er eigentlich zu 2/3 in jedem Bezirk schon mal in der Grundannahme als genehmigt gilt und dann nur noch die Spezifika und Modifizierungen draufkommen. Wenn wir das schaffen würden, würden wir so viel Tempo hinbekommen, weil dann können wir einmal planen und vielfach bauen. Und das Gleiche gilt eben auch für den Wohnungsbau. Und da wäre ich der Auffassung, dass man nochmal an das Paket des Landes ran muss. Die 175 Grundstücke, die bei unseren kommunalen Gesellschaften liegen, die können die gar nicht verwerten. So gut wie die sind. Die werden das nicht schaffen. Und die Genossenschaften haben einfach nicht die Chance gehabt, gute Grundstücke aus dem Paket zu kriegen. Die sind aber leistungsstark jetzt und könnten wunderbar am Markt ergänzen, haben aber nicht die Grundstücke. So, also dieses Paket würde ich nochmal aufmachen und mit den Akteuren am Markt entsprechend gestalten und neu verhandeln. Und dann brauchst du tatsächlich die Haltung, was ich auch hier und da im Augenblick bei dem einen oder anderen tatsächlich CDU-Stadtrat in den Bezirken sehe, dass man gewillt ist, auch mal den Stift in die Hand zu nehmen. Dafür ist man nämlich Stadtrat und sagt, ich unterschreibe jetzt mal mit meiner Grüntinte hier und übernehme dafür die Verantwortung, dass an dieser Stelle vielleicht eine Etage mehr gebaut wird, dichter gebaut wird oder eine politische Entscheidung getroffen wird. Und dafür brauchst du eine Grundhaltung in der Stadt.
Absolut. Ja, wir hatten auch in einem unserer letzten Podcasts Thomas Doll, ich glaube, den kennt ihr beide, von der Troikon ganz gut. Und der hat sich ja in einem Betätigungsfeld ausgesucht, was an Masochismus grenzt, also Grundstücke erwerben oder optieren und dann einen Plan drauf kriegen und dazu politische Akteure als auch kommunale Wohnungsunternehmen dazu kriegen. Ich glaube, sein größtes Thema ist eigentlich immer die Verkehrsinfrastrukturplanung. Also da merkt man ja in Berlin auch, wenn einer eine Idee hat, irgendwo was hinzubauen, kommt immer die Frage, wie kommen dann 2.000-3.000 Leute von da zur Arbeit und zurück? Und da sehe ich in Berlin noch sehr, sehr große Baustellen. Also alleine, wie lange es dauert, irgendwo eine Straßenbahnlinie zu verlängern oder Genehmigung für irgendwas in diese Richtung oder eine Idee dafür irgendwo weiterzubringen. Das sind gigantische Lange. Ich glaube, das ist für die Zukunft auch noch ein sehr, sehr großes Thema, was man dringend irgendwie entschlacken muss oder beschleunigen muss. Wie seht ihr das?
Ich war vor einigen Jahren mit den Elternsprechern der Grundschulen meines Bezirks in Frankfurt am Main, um mir Modellschulen anzuschauen, die auch heute in Berlin gebaut werden, nämlich in Schnellbauweise. Und damals waren wir an den Schulen und ringsum waren noch gar keine Häuser. Mhm. Und der Straßen waren gebaut, Buslinien waren da. Und die Eltern fragten, warum ist die Schule schon da? Und da sagte er, na, ich kann doch die Häuser und die Wohnungen erst bauen, wenn die Infrastruktur steht und die Schule da ist, die Kita da ist, der Bus die Straße lang fährt und ähnliches. Und die guckten verwundert und sagten, Berlin, machen wir es umgedreht.
Das ist eine Regel umgekehrt.
Natürlich gehört diese Verkehrsinfrastruktur schnell und beschleunigt dazu. Da, wo man den Anspruch hatte, das umzusetzen, hat es ja auch funktioniert, indem man den Firmen sagt, wer schneller baut, bekommt halt eben auch einen Bonus dazu. Ja. Man sieht das bei einzelnen Autobahnmaßnahmen, dass das ja funktioniert. Beim Abriss hat es in Berlin ja auch schon an anderen Stellen funktioniert. Wenn es beim Neubau noch genauso schnell geht, wäre es gut. Mhm. Und es muss vielleicht gar nicht überall immer die teure U-Bahn sein, weil ich gar nicht weiß, ob man das überall gestemmt kriegt, sondern
eine Straßenbahn ist genauso gut.
Kann auch eine Straßenbahn sein oder eine andere Verkehrsanbindung, die man intelligent löst.
Ja.
Das gehört sicherlich dazu, aber den Individualverkehr sollte man dabei nicht ganz außen vor lassen. Der ist sicher auch von vielen gewünscht und hat auch seinen Bedarf in der Stadt und wir brauchen nicht Berlin autofrei.
Also mit den Straßenbahnen mache ich mal einen Zwischenruf, weil die Zukunft liegt ja darin, die Stadt dreidimensional zu denken. Das heißt, möglichst viel in der Höhe und in der Fläche und in der Tiefe zu nutzen. Und eine Straßenbahn, wir schauen hier gerade wunderbar auf den Leipziger Platz, die Strieder Gedenkschienen.
Sind sie noch da?
Sie sind noch da, aber es beschreibt eben auch etwas, auch das, was die Grünen ja in der Stadt, als sie Regierungsverantwortung hatten und die Verkehrssenatorin gestellt haben, probiert haben, die Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen, statt den Raum der Stadt schlau zu nutzen und sie nebeneinander in einer gesunden Koexistenz zu führen. Und da macht es dann schon Sinn, mal über U-Bahn nachzudenken. Da macht es auch mal Sinn, vielleicht über eine Seilbahn irgendwo nachzudenken. Mhm. Andere Städte haben das in der Welt und da funktioniert es.
Wir auch in Marzahn.
Und deswegen glaube ich, dass wir da einfach visionärer und mutiger denken müssen.
Ja.
Und dass es ziemlich sinnvoll scheint, die beiden Behörden zusammenzulegen, Verkehr und Bauen, mhm. Weil am Ende geht es um Infrastruktur. Und die Bushaltestelle ist bei einem fertigen Quartier meistens 2 Jahre später da. Und damit hat sich denn auch jeder wunderbar an seinem Alltag eingelähmt und gewöhnt und hat ein Mobilitätsverhalten, was ich ihm erstmal wieder abtrainieren müsste, ja. Um ihm nahezulegen, dass da eine Bushaltestelle ist.
Der hat sich vielleicht gerade zum Auto gekauft.
Und deshalb kann er machen, finde ich super. Soll jeder machen, soll jeder die Wahl haben, mit was er fährt. Aber der Staat muss es so organisieren, dass jeder mit seinem Fahrrad sicher von A nach B kommt, aber auch mit dem Auto schnell und gut von A nach B kommt oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und gerade in den Außenbezirken das ganze Thema auch der Sicherheit in den Abendstunden bis tief in die Kieze rein ein Mobilitätsangebot zur Verfügung zu stellen, gerade für eine Stadt, die auch älter wird, entsprechend dafür zu sorgen, dass man auch nachts sicher von A nach B kommt. Das sind Aufgaben, die ich mir wünsche in einer Stadt wie Berlin. Und das Thema Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit sind extrem vernachlässigt worden.
Extrem, tatsächlich.
Und das bei einem regierenden Bürgermeister, den die CDU stellt, haben wir in dieser Stadt nicht nur beim subjektiven Sicherheitsgefühl, sondern eben auch bei der realen Sicherheit extrem nachgelassen.
Ja.
Das mag man anders sehen, wenn man regierender Bürgermeister ist und mit der Wagenkolonne und 5 Sicherheitskräften durch die Stadt fährt. Die Realität, die sieht anders aus. Und
absolut.
Die muss, der muss sich auch Kai Wegner in der Wahl 26 stellen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass in dieser Stadt dadurch das Lebensgefühl besser geworden ist, sondern eher mehr Angsträume und Probleme entstanden sind.
So ist es. Also Frauen nachts mit der BVG fahren zu lassen, ist, glaube ich, jetzt nicht so die beste Idee aktuell. Aber so ist es. Es war ein schönes Gespräch. Ich glaube, wir haben einiges rausarbeiten können, mehr wagen, Fleiß belohnen. Und für die nächste Abgeordnetenhauswahl in Berlin Empfehlungen ausgesprochen. Ich glaube, die richtigen Kandidaten sitzen dafür da. Ich bedanke mich. Ich kann nochmal einen kleinen Schluck nehmen zur Beruhigung wieder.
Schön. Zum Wohl. Also ich kann dazu bei mir sagen, die Entscheidung muss die Partei treffen. Ne? Die ist noch nicht getroffen, wer das macht. Im Augenblick bin ich quasi in der politischen Boxengasse.
Okay.
Und dann gucken wir mal, wie sich die Dinge in den nächsten Monaten sortieren. Ich habe immer gesagt, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, auch in schwierigen Zeiten. Und das ist dann eine Frage, die man parteiintern klärt.
Wunderbar. Ich danke euch beiden.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.